Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankeschön an die Musiker und danke für das mit hineinnehmen in den Lobpreis Gottes. Und es ist gut für uns, dass wir uns immer wieder das auch selber zusingen. Vergiss nicht, was Gott uns Gutes getan hat. Wir haben Grund zum Loben. Wir haben Grund, Gott zu anbeten und ihn zu ehren. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier bei uns auf Hofhäusel beim Weg. Es wurde schon gesagt, mein Name ist Stefan Bartel und es ist jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr, dass wir sind hier in dieses Haus eingezogen. Also nicht hier unten, das ist jetzt nicht unser Wohnzimmer. Wir wohnen eine Etage oben drüber. Aber es ist wirklich jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr, dass wir hier als Familie eingezogen sind. Als Familie, wir haben, also meine Frau sitzt hier hinten, wir haben drei Kinder. Wir sind aus Südafrika gekommen. Wir waren von 2011 bis letztes Jahr, also insgesamt 11 Jahre waren wir in Südafrika, haben dort gelebt, gedient und vieles von der Güte, von der Größe Gottes erleben dürfen. Ja, als wir 2011 ausgereist sind, damals mit dem Weg auch gesandt worden sind, haben wir in Chemnitz gewohnt, in Sachsen. Das ist dort, wo unsere beiden großen Kinder auch geboren worden sind. Aber wenn man heute so unsere Familie fragt, vor allem unsere Kinder fragt, wo ist euer Zuhause, wo kommt ihr her, dann ist es immer aus Südafrika. Ja, das ist für uns nicht nur eine Arbeit gewesen, sondern ein echtes Zuhause geworden und eine echte Familie geworden. Ja, also von daher, seit einem Jahr wohnen wir hier und ganz ehrlich, wir sind immer noch dabei, uns hier so einzufinden, weil unser Zuhause und unsere Familie oder ganz viel davon ist auf der anderen Seite dieser Welt. Was für uns damals in Südafrika oder für mich persönlich einer der bewegendsten Momente war, wenn wir als Gemeinde zusammengekommen sind und Gott gelobt haben, so wie jetzt. Wir haben jetzt gerade auch aus unterschiedlichen Gemeinden, unterschiedliche Herkünfte, jetzt kommen wir hier zusammen. Wir haben jetzt Deutsch gesungen, wir haben Englisch gesungen. Bei uns in Südafrika, wir haben in einer Lebensgemeinschaft, waren wir Teil davon, haben ganz vielen Menschen gedient in unterschiedlichen Bereichen. Und zum Gottesdienst sind Leute aus allen verschiedenen Richtungen gekommen. Da waren weiße Leute dabei, da waren Leute dabei, die früher Moslems waren, Leute dabei, die früher Hindus waren, die hatten einen indischen Hintergrund und wir hatten ganz viele Schwarze gehabt. Das waren unterschiedliche Kulturen, das waren wie so unterschiedliche Welten, die zusammengekommen sind und sehr unterschiedliche Sprachen. Und das Schönste war eigentlich im Lobpreis, wenn man dann zusammenkommt und so die Unterschiede plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielen, wenn man gemeinsam vor dem Thron Gottes steht und ihn anbetet. Und man fängt an, in Englisch zu singen und dann geht es in isiZulu weiter, das ist diese afrikanische Sprache und vielleicht noch Afrikaans, das ist eine Sprache, die aus Holland kommt. Und irgendwie ist es dann irgendwann egal, welche Sprache man singt, weil wir beten den gleichen Gott an. Und das war für mich jedes Mal, wenn ich dann da stand und dann so irgendwie, habe ich gesagt, boah, das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ja, das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns einmal erwartet. Paulus sagt ja, wenn wir nur für heute leben, als Christen, wenn du nur in deinem Glaubensleben so nur für heute und für die nächste Woche lebst und betest, dann fehlt was. Dann sind wir einfach zu bedauern. Weil das Beste kommt noch. Und das Beste ist nicht unsere Rente hier, ja, oder der Urlaub, der jetzt bald ansteht, hoffentlich. Das Beste hat nichts mit dieser Welt zu tun. Das Beste ist was von einer anderen Welt, von Gottes Welt. Wenn Gott uns in seine Welt einmal mit hineinnimmt und wir in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes sein dürfen, das ist das Beste. Und diese Hoffnung auf Ewigkeit, die hat Gott uns in unser Herz gelegt. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Wir leben nicht für hier, wir leben nicht für heute, wir leben auch nicht für morgen. Sondern wir haben eine Hoffnung auf Ewigkeit, auf den Himmel. Und das hat nicht nur etwas mit mir zu tun, mit uns, sondern mit dieser ganzen Welt. Ja, in Offenbarung gibt es diese Vision von der Ewigkeit. Und dort steht Offenbarung 7. Danach sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm und sie beteten ihn an. In Ewigkeit. Eine große Schar aus allen Nationen, von allen Völkern, allen Stämmen, allen Sprachen, allen kulturellen Hintergründen, Sie kamen zusammen und standen in Einheit vor Gott und beteten ihn an. Das ist diese himmlische Vision von Ewigkeit. Und es ist gut für uns, dass wir uns daran erinnern. Das ist das, was auf uns wartet. Und diese Erfahrung möchte Gott jedem zugänglich machen. Ja? In 1. Timotheus steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis kommen. Das ist Gottes Herzensanliegen. Dass Menschen aus allen Nationen, aus allen Bevölkerungsschichten zu ihm kommen, als den lebendigen Gott, ihn hier und heute erfahren, aber vor allem für ihre Ewigkeit. Als Jesus seine ersten Jünger berief, wir hatten ja, Ralf hatte gerade so ein hier biblisches Quiz gemacht oder Test, Bibelwissen-Test, was steht Johannes 3, Vers 16. Was hat denn Jesus zu seinen ersten Jüngern gesagt, als er die am See berief? Er hat ihnen zwei Sachen gesagt. Was war das? Was hat er zu Petrus gesagt damals? Laut. Folgt mir nach. Komm, folgt mir nach. Das ist Nummer eins. Genau, das ist das, was wir wissen, was wir unter Jüngerschaft oft verstehen. Komm und folge mir nach. Dankeschön. Das steht nämlich im gleichen Satz. Kommt und ich schicke euch wieder weg. Ja? Kommt zu mir, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Von Anfang an, als Jesus sozusagen die Jünger in Jüngerschaft, in Nachfolge rief, sagt er, mit dieser Nachfolge kommt eine Berufung, kommt ein Auftrag. Ihr sollt meine Botschaft weitergeben. Ihr sollt Menschen mit hineinnehmen. Und das ist so interessant, das zieht sich nämlich durch die Bibel hindurch. Selbst als Jesus dann, und ihr wisst das, als Jesus sich dann sozusagen verabschiedet hat, hat er gesagt, geht hinaus, geht zu allen Nationen. Oder Lukas berichtet in Apostelgeschichte 1, dort beschreibt es Jesus, er sagt, ich werde zu meinem Vater gehen, aber mein Geist wird auf euch kommen. Und dieser Geist wird euch bevollmächtigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, das heißt sozusagen in dem Kreis, wo ihr jetzt wohnt, in eurem Zuhause. In Judäa, das ist wie so ein Kreis, der sich jetzt erweitert. In Judäa, das ist das Land, ja, das ist für uns Deutschland. In Samarien. Was war denn Samarien damals? Österreich. Ja, jetzt muss ich aber aufpassen, dass man politisch korrekt bleibt hier und keinen Leuten auf die Füße tritt. Das wird jetzt auch nie hier aufgenommen oder bei Livestream. Naja, Samarien gehört ja zum Land. Aber die gehört nie dazu. Ja? Das war eigentlich Teil des Landes. Die Leute gehörten dazu und waren deutlich ausgegrenzt. Ja, die Samariter, mit denen wollte man nie wirklich so zu tun haben. Man wollte die eigentlich auch nicht in der Gemeinde haben. Das war wie so eine eigene Kultur im eigenen Land. So wie Bayern. So wie Bayern ungefähr. Die wollen wir nicht dazu haben, oder was? Ja, ich würde ja sagen, man kann ja mal vielleicht jetzt, ohne so auf Regionen zu gehen, ich würde fast so sagen, wie unsere vielen Migranten, Flüchtlinge, die bei uns wohnen, aber nie wirklich dazugehören und wir ganz oft auch sie so ein Stück auf Abstand halten. Ja? Und Gott sagt, ich werde meinen Geist auf euch ausgießen, damit ihr meine Zeugen, meine Botschafter seid, zu Hause, in eurem Land, mit den Leuten, die selbst nie aus Deutschland kommen, aber euch wohnen und bis ans Ende dieser Welt. Und diese Berufung Gottes, die er ausspricht über das Leben dieser Jünger, spricht auch über uns aus. Und ich möchte euch heute hineinnehmen in einen Text, aus 2. Korinther 5. Und wenn ihr eure Bibel mit habt, 2. Korinther 5, ich lese den Text aus der neuen Genfer Übersetzung. So heißt es, neue Genfer Übersetzung. Also ihr dürft ihn gerne mitlesen. 2. Korinther 5, ab Vers 11 lese ich. Und dort spricht Paulus, sagt, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Und deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, zu verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Vielleicht mal an dem, hier mal eine kurze Pause. Man hat den Eindruck, Paulus muss sich verteidigen, muss sich rechtfertigen hier. Ja? Und irgendwie in diesem Brief macht er das ständig. Und das war wirklich so, Paulus musste sich ständig rechtfertigen, musste sich ständig verteidigen vor Ungläubigen und auch leider auch vor Gläubigen. Er war halt auch ein Typ, der wirklich angestoßen ist. Er war so ein kantiger Typ. Wahrscheinlich würde ihn heute keine Missionsgesellschaft mehr nehmen. Ja, weil er überhaupt nicht reingepasst hat, ständig angeeckt ist, aber er war extrem überzeugt und extrem leidenschaftlich. Und er macht auch keinen Hehl daraus, was ihm auf dem Herzen liegt. Er schreibt, aus Ehrfurcht vor Gott bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Das ist ein interessanter Gedanke. Aus Ehrfurcht vor unserem Gott bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Ja, wenn Paulus schreibt, bemühen, dann ist das also leicht untertrieben. Ja? Also das war jemand, der sich nie bemüht hat, mal vorsichtig, ja, sondern der wirklich hingegangen ist. Aber das eigentliche für mich hier ist, aus Ehrfurcht vor Gott. Paulus hat nicht in Angst vor Gott gelebt, sondern in Ehrfurcht, in einer tiefen Ehrerbietung, in einer Hochachtung vor unserem Gott. In dem Wissen, dass Gott Gott ist und dass wir einmal Rechenschaft vor ihm geben müssen. Leben wir heute in dieser Ehrfurcht vor Gott, in dieser tiefen Ehrfurcht, in dieser Achtung, in der Hochachtung vor unserem himmlischen Vater? Oder ist Gott einfach nur, naja, ein Kumpel für uns geworden? Ich glaube, das ist etwas, was wir neu entdecken dürfen. Gott als Gott, als den lebendigen Schöpfer dieser Welt, den lebendigen Herrscher, unserem allmächtigen Vater. Und Paulus sagt, ich lebe in dieser Ehrfurcht vor ihm. Und weil mir Gott so wichtig ist, weil es nichts Größeres als auf dieser Welt als Gott gibt, deswegen kann mir sein Wille, sein Herzensanliegen nicht egal sein. Wenn ich Gott achte und ehre, dann ist mir sein Herzenswunsch, wird eigentlich mal, ich preise ihn, aber Ehrfurcht, ich will es Gott, das ist mir eigentlich egal. Ja? Und das sagt Paulus, sagt, aus Ehrfurcht vor diesem Gott bemühen wir uns, geben wir alles, dass sein Herzensanliegen wirklich Realität wird. Wir wollen Botschafter Gottes sein. Und das ist diese Frage an uns. Ja? Leben wir in dieser tiefen Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott? Denn wenn wir das tun, dann ist das, was er uns sagt, das, was auch er uns in der Bibel mitgibt. Dann lässt uns das nicht mehr kalt, dann ist das nie einfach nur ein schöner Text. Vielleicht ein paar erbauliche Verse. Sondern es wird zu meinem. Es wird zu meinem Anliegen. Es wird zu meinem Herzensanliegen. Gottes Anliegen wird zu meinem persönlichen Anliegen. Aus Ehrfurcht vor Gott, sagt Paulus, bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Und dann merken wir, wie gerade diese Überzeugung ihn in Schwierigkeiten brachte. Immer dann, wenn er das wirklich ausgelebt hat, dann ist er eigentlich angeeckt. Bei Gläubigen, bei Ungläubigen, er hat immer wieder Druck erfahren. Und interessanterweise auch dann, dort wo wir anfangen, wirklich so die Bibel zu nehmen und zu leben und Gottes Herzensanliegen zu folgen, dann werden wir merken, auch dort bekommen wir Druck. Das wird nicht alles immer einfach und Leute werden auch das kritisieren. Ja? Heute darf man doch an alles glauben. Man darf an alles glauben, man darf alles äußern, nur nicht, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater. Was war jetzt in den letzten Tagen? Habt ihr das gesehen? In Berlin, Humboldt-Universität, dieser Schriftzug, es gibt keinen anderen Namen, ja, auf dieser Welt, an dem Heil zu finden ist, also den Namen Jesus Christus. Das ist politisch anstößig. Und man hat jetzt versucht, diesen Bibelvers zu verdecken, der nicht mehr in Berlin an der Universität prangern soll. Warum? Weil man sich damit schwer tut. Man darf heute alles sagen, nur nicht, dass Jesus der einzige Weg zu unserem lebendigen Vater ist. Man darf alles tun, nur nicht sagen, dass es Sünde gibt. Ja? Alles wird gut geheißen. Aber sobald man den göttlichen Maßstab hochhält und sagt, das ist, was Gott uns lehrt, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, selbst in manchen Gemeinden, aber auch im politischen Umfeld. Ja? Im Namen der Toleranz wird man dann abgeschossen. Unsere Tochter hier in der Schule in Eppstein hatte eine Aufgabe bekommen, sich zu einer ethischen Sache zu äußern. Und der Lehrer meinte im Vorfeld, Elisa Choi, aber komm bitte nicht mit deinen vorgefertigten christlichen Antworten. Ja? So, wo leben wir heute? Wahrscheinlich in Zeiten, wo, wie Paulus gelebt hat, wo das Wort Gottes nichts mehr galt, weil man nicht mal in Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott lebt. Lasst uns in Ehrfurcht vor Gott leben. Und dann wird sein Wille zu unserem Willen. Gegenwind zu bekommen, sollte uns nicht davon abhalten, sondern sollte uns eigentlich ermutigen, weil wir wissen, ja, das ging Paulus auch so, ging anderen Leuten auch so. Und Paulus, er sagte, das kann mich nicht stoppen, weil es etwas gibt, was für mich viel größer ist. Und dann lesen wir weiter in Vers 14, bei allem ist das, was uns antreibt. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Das ist Paulus seine Motivation gewesen. Er sagte, ich bin so erfüllt von Gottes Liebe. Diese Liebe, die er auf mich ausgegossen hat. Das, was wir gehört haben, Ralf hat es vor uns gesagt, Johannes 3, Vers 16. Und wir können das alle. Wir wissen das alle. Aber erfüllt das noch unser Herz? Erfüllt das noch unser Herz, dass wir sagen, so sehr hat Gott mich geliebt, dass es seinen Sohn gab für mich. Denn wenn ich das für mich fassen kann, wenn ich das in einer gewissen Weise merke und verstehe, was es für mich persönlich heißt, dann muss ich zu dem Punkt kommen, wo ich denke, okay, wenn das für mich gilt, dann gilt es doch auch für die anderen, oder? Denn diese unbegreifliche Liebe Gottes gilt mir, gilt dir, gilt meinem Nächsten, gilt allen Menschen. Und das ist das. Paulus kam an den Punkt, wo er sagt, boah, ich bin so erfüllt von dieser Liebe Gottes, dass es nichts gibt, was mich hindern kann, diese Liebe weiterzugeben. Das ist das, was mich antreibt. Die Liebe Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir, so wie wir heute hier sind, erfüllt werden von dieser Liebe Gottes, von dieser Erkenntnis, wie sehr Gott uns liebt. Dass uns diese Liebe dann antreibt und sagen, ja, weil ich weiß, dass diese Liebe nicht nur mir gilt, möchte ich diese Liebe weitergeben. Ich möchte im Namen dieser Liebe unterwegs sein. Wisst ihr, es ist so einfach, heute auf alle Sachen hinzuweisen, die falsch laufen. Ich habe es ja gerade schon angefangen, ich musste selber aufpassen. Ja, für uns ist es schockierend, aus Afrika zu kommen und in eine Kultur zu kommen, die so gottlos ist und wo Gott überhaupt mehr geachtet und geehrt wird. Uns fällt das so auf. Und es ist leicht, dass wir dann so einen Finger drauf zeigen, ja, auf die Lehrerin und auf die Frau, die dieses Ding abhängen wollte in Berlin und. Wir sind berufen, Liebhaber zu sein, nicht Rechthaber, die mit dem Finger zeigen. Ja, wir als Christen, und da stehen wir in der Gefahr, dass wir ganz schnell den Finger drauflegen und sagen, du bist falsch, weil du nicht glaubst. Und das heißt, wenn ich sage, du bist falsch, Ralf, bin ich richtig. Ja? Und dann sind wir Rechthaber. Und die Bibel macht das ganz anders. Sie kommt und sagt, lasst uns Liebhaber sein, erfüllt sein mit der Liebe Gottes und diese Liebe Gottes hinaustragen, weil diese Menschen sind verloren. Und das Einzige, was sie brauchen, ist wirklich den Retter Jesus Christus. Und es ist gut für uns, dass wir uns selber da immer wieder auch erinnern, wir sind ja nicht der Retter. Wir selber benötigen die Gnade Jesu. Wir selber leben bei der Gnade Gottes. Wir brauchen Vergebung, so wie jeder andere auch Vergebung braucht. Das ist gut für uns als Christen, in Liebe und in Demut unterwegs zu sein. Nicht verurteilend, sondern in Demut und in großer Liebe. Und Paulus schreibt weiter, und er, und jetzt spricht er über Jesus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Ich lese das nochmal, Vers 15 ist das. Und Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das ist für mich einer der Knackpunkte hier in diesem Text. Darf ich dich fragen, für wem lebst du? Für wem lebst du? Also im Gottesdienst ist wahrscheinlich die Antwort für Jesus Christus, aber frag dich das mal ganz persönlich. Ja, leben wir wirklich für Jesus? Jesus kam und lebte für dich. Jesus kam und starb für dich. Und nun dreht es Paulus um und sagt, wir sind jetzt aufgefordert, für den zu leben, der für uns lebte. Wir sind aufgefordert, unser Leben hinzugeben für den, der sein Leben für uns hingab. Aber tun wir das auch? Wir sind eingeladen dazu und merken doch gleichzeitig, wie schwer uns das fällt, weil wir oft gefangen sind in der Selbstzentriertheit. Auch in unserem christlichen Glauben. So oft geht es um uns, um meine Wünsche und mein Leben und das, was mir gut tut und das, was ich mir wünsche und meine Sachen und meine Gedanken für mein Leben und meine Familie. Relativ selbstzentriert ist unser Glaube ganz oft. Und wir werden hier aufgefordert und ermutigt, sagt, gebt euer Leben für den hin, der sein Leben für euch hingab. Lebt für Jesus Christus, so wie er für euch gelebt hat. Das ist der Knackpunkt an allem. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss es sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Matthäus 16. Das ist wahre Jüngerschaft. Das ist wahre Jüngerschaft. Jesus nachfolgen, sich selbst verleugnen. Dieses Ich in mir ist oft mein größter Hindernis, mein größtes Hindernis, Jesus wirklich zu folgen. Solange es um mich geht, werde ich Jesus nicht wirklich finden. Nur ein Teil davon. Mein Stolz ist oft mein größtes Hindernis, Jesus wirklich zu folgen. Und die Einladung ist, lebt euer Leben für Jesus Christus. Der Gründer vom Weg, das war nicht der Jürgen Gaub, sondern es gab noch jemand anderes, der noch älter ist als der Jürgen. Also, der hat letztes Jahrtausend gelebt. C.T. Studd, er hat irgendwann mal gesagt, wenn Jesus Christus Gott ist, jetzt hört mal, also versucht das mal zu verstehen. Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, kann ich meine Hand sehen, wer glaubt das? Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, glaubt das jemand? Glaubt das? 1, 2, 3 Hände, Dankeschön. Okay, also, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, kann mir für ihn kein Opfer zu groß sein. Kann mir für ihn kein Opfer zu groß sein. Ja, schon an dem Wort Opfer stören wir uns. Ja? Also ist ja heute spricht man ja nicht mehr über Opfer. Ich habe mal gehört, sagt, wenn du jemand liebst, wie kannst du dann von Kosten sprechen, von Opfer sprechen? Wenn du jemand liebst, dann spricht man eigentlich nicht mehr von Opfer oder von Kosten, sondern von einer Hingabe. Ja? Aber interessant, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, kann mir eigentlich kein Opfer für ihn zu groß sein. Lasst uns weitergehen in dem Text, Vers 16. Und dort schreibt Paulus, daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Und wir lieben diesen Vers, denn er spricht über unsere neue Identität, in die Jesus uns hineinruft. Wenn wir unser Leben für ihn hingeben, dann nimmt er uns hinein in seine Familie. Wir werden Töchter und Söhne des Königs. Töchter und Söhne des lebendigen Gottes. Was für eine Identität, die Gott uns zuspricht. Was für eine Ehre, unverdiente Ehre, gnadenvolles Vorrecht. Wir sind Königskinder. Das ist unsere Identität. Und das dürfen wir uns immer wieder zusagen. Du bist ein Königskind. Wenn du den König kennst, bist du ein Königskind. Und dann nimmt Paulus diesen Gedanken weiter und sagt, das alles ist Gottes Werk. Das ist also bei der Gnade Gottes. Das ist Gottes Werk, das hast du dir nicht verdient. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Gott hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ich bin sprachlich nicht immer ganz so bewandert. Ihr merkt es, ne? Ich kann meine sächsische Herkunft auch nie irgendwie verleugnen, obwohl wir viele Jahre dort nicht mehr gewohnt haben. Ich habe auch immer im Englischen zu tun gehabt. Im Englischen haben die immer gemerkt, dass ich aus Deutschland komme. Hier merkt man immer, dass ich aus Sachsen komme. Also mit der Sprache ist nie ganz so mein Ding. Aber selbst ich merke, in diesem Vers hier gibt's was, hier gibt's zwei Seiten. Das eine ist, was uns über unsere Identität spricht. Und dann steht, durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Dieses und leitet etwas ein, was man nicht davon abtrennen kann. Ja? Unsere Identität und damit kommt ein Auftrag. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Es ist Gottes Herzensanliegen, dass wir in versöhnter Beziehung mit ihm leben und dass wir Botschafter der Versöhnung werden. Und zwar wir alle. Das steht jetzt nicht hier und die Leute, die zum Weg gehören, oder die Leute, die Missionare sind, wie man das so langläufig sagt, und für uns Tochter Gottes, der Versöhnung Gottes zu sein. Wir sind berufen, Botschafter der Versöhnung Gottes zu sein. Und er führt es dann weiter aus und sagt in Vers 19, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet und uns, wieder und uns, hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott hat uns diese Versöhnungsbotschaft übertragen und er hat uns die Aufgabe gegeben, das hinauszutragen. Luther übersetzt es an Christi Stadt. Ja, an Christi Stadt. Diesen Auftrag Jesu weiterzuführen. Was war denn der Auftrag Jesu? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist nicht gekommen, um uns ein gesegnetes Leben zu schenken. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um zu sterben, damit wir leben dürfen. Das war seine Mission. Und interessanterweise, ganz am Anfang hat er ja gesagt, dass er seinen Jüngerbrief kommt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und zum Schluss, Johannes berichtet davon. In dieser letzten Begegnung, die im Johannesevangelium oder fast letzten Begegnung, die da beschrieben ist, als die Jünger in Angst in diesem Zimmer saßen, haucht sie Jesus an und sagt, ich gebe euch meinen Heiligen Geist, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben hier zum Anfang des Gottesdienstes diese Rolle bekommen. Das ist wie so ein Staffelstab. Und das ist wie, als würde Jesus zu seinen Jüngern sagen, das, soweit habe ich das jetzt getragen. Und jetzt überreiche ich euch das. Ich gebe dir das. Trage das weiter. In deiner Welt, dort wo du lebst und bis ans Ende der Welt. Ihr seid berufen, diese Botschaft weiter hinauszugeben. Nicht nur für uns zu behalten. Leute, wenn wir als Gemeinden nur für uns leben, wenn unser Gemeindeprogramm nur die Bibelstunde, der Gebetskreis und der Sonntagsgottesdienst ist und das ist das, wie wir Gemeinde leben und nichts darüber hinaus und wir nicht wahrgenommen werden, dann fehlt was. Dann leben wir zwar die Identität als Kind Gottes, aber diese Berufung als Botschafter Gottes Was ist damit? Aus der Identität kommt unsere Berufung. Und das sollten wir leben. Und das muss sichtbar werden. In meinem Leben, ganz persönlich. In unserer Familie. In der Schule. In unserem Verein, in unserem Landkreis. Und bis ans Ende der Welt. Bis heute brauchen wir Leute, die sagen, ja, deswegen bin ich bereit zu gehen. Sind wir bereit? Bist du bereit? Leben wir das heute noch? Das ist eine interessante Frage, der wir uns stellen müssen. Als wir zurückkamen aus Afrika vor einem Jahr, habe ich gesagt, es sind uns viele Sachen aufgefallen. Eine Sache ist, dass Retten ein Riesenthema ist. Alles wird gerettet. Leute investieren sich, Leute retten alles. Lebensmittel, Tiere. Vor kurzem, ne, ich gehe regelmäßig mit meiner Frau, gehen wir hier spazieren, hier oben lang, war an jedem zweiten Baum ein Plakat von einem Hund, der verloren gegangen ist. Über Wochen. Und er wurde immer wieder ausgehangen, dieser Hund. Warum? Weil es Leute gab, die ein echtes Bedürfnis hatten, dass dieser Hund gefunden wird. Ja? Die wollten diesen Hund retten. Die sind wochenlang hier hingegangen und haben diese Plakate aufgehangen. Und wir als Christen? Haben wir dieses gleiche Bedürfnis, diese Sehnsucht, dass Leute wirklich gefunden werden und von Jesus gefunden werden? Rettung ist eigentlich unser Auftrag. Und oft habe ich das Gefühl, ist uns das völlig verloren gegangen. Wir drehen uns auch in unseren Gemeinden ganz oft um uns selber. Und wir leben in dieser christlichen Blase und fühlen uns da wohl. Aber dafür ist Jesus nicht gestorben. Jesus ist gestorben, um dich hineinzurufen in seine Familie und dich zu senden. Dieser Auftrag ist dein Auftrag. In unseren 11 Jahren in Südafrika haben wir, ich hatte ganz am Anfang das kurz gesagt und damit mache ich jetzt auch Schluss, haben wir in einer Lebensgemeinschaft gelebt, die viel gedient haben. Wir haben in diesen Jahren fast 1000 obdachlose Männer bei uns wohnen gehabt. Die kamen von der Straße, die haben bei uns gelebt, viele Alkoholiker, viele Heroinabhängige. Wir haben hunderte Patienten in einem Hospiz gehabt für HIV. Wir haben Tonnen an Lebensmittel weitergegeben. Vor allem dann, als Corona kam und keiner mehr sein Haus verlassen durfte, haben wir mehrere tausend Leute jede Woche versorgt mit Lebensmitteln. Und so könnte ich ganz vieles aufzählen, was in diesen Jahren passiert ist und was uns extrem bewegt hat, wo wir Leuten dienen konnten. Doch der größte Dienst, das Beste, was wir Menschen anbieten konnten, war, sie zur Versöhnung mit dem lebendigen Gott einzuladen. Das war das Größte. Nichts verändert Menschen so sehr. Nichts bringt mehr Hoffnung und nichts hat mehr Ewigkeitswert. Und ich möchte es nochmal sagen, nichts verändert Menschen mehr, nichts bringt mehr Hoffnung, nichts hat mehr Ewigkeitswert, als versöhnt zu werden mit unserem lebendigen Vater. Und zugleich gibt es nichts Schöneres, Menschen begleiten zu dürfen. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als Menschen begleiten zu dürfen, diesen Gott kennenzulernen. Ich erinnere mich noch an eine Frau, die in ganz ärmlichen Verhältnissen gelebt hat. Und diese Frau war so eine afrikanische Geistheilerin. Die wusste was von der geistlichen Welt, als sie war gebunden und sie war fern von Gott. Und durch ein tragisches Erlebnis hatten wir Zugang zu ihr gefunden. Ein kleines Mädel ist bei ihr auf dem Grundstück gestorben, ist ins Wasser fast gefallen und das war der Moment, wo Gott ihr Leben durcheinander gerüttelt hat. Und sie uns plötzlich erlaubt hat, zu kommen und von Jesus zu reden. Sie wusste genau, wovon wir reden und sie wollte uns nicht haben bis zu diesem Moment. Und dann kommen wir zu ihr und über Monate predigen wir die Versöhnung und die Gnade Gottes. Und dann sagt sie an einem Tag, Stefan, heute will ich von der Dunkelheit ins Licht treten. Ja. Und wir haben dann für sie gebetet und sind dann gegangen. Und die nächste Woche, als wir wieder sie besucht haben, kam sie aus dem Haus heraus und als Geistheiler hatte man gewisse Merkmale. Das war sichtbar für alle. Wir Europäer würden sagen, oh, was für schöner afrikanischer Schmuck. Aber das ist nur, weil wir so blöd sind, das nie verstehen. Aber das waren natürlich alles Ketten, die eine Bedeutung hatten. Und ich komme auf sie zu und sehe, wie sie alles abgelegt hatte. Von sich aus. Sie sagte, Gott ist mir letzte Nacht begegnet. Und hat gesagt, du musst radikal Schluss machen. Sie sagte, ich habe alles abgeschnitten, ich habe alles weggeschmissen. Und das war die erste Nacht in meinem Leben, dass ich ohne Angst schlafen konnte. Ich bin frei. Und das waren ihre Worte. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich werde es nie vergessen. Ja. Das ist das, was wir weitergeben dürfen. Wir kennen den Gott, der frei macht. Wir sind berufen, Botschafter zu sein. Du bist berufen, Botschafter zu sein. Während Becky jetzt ein paar Minuten kurz hier spielt, würde ich euch bitten, einfach darüber nachzudenken. Über das Gehörte, über unsere Berufung. Setzt euch damit auseinander. Bist du bereit, deine Berufung gerecht zu leben? Dieser Auftrag ist ein Auftrag. Denkt darüber nach, betet und ich schließe das dann ab. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass du uns Söhne und Töchter nennst. Danke Gott, dass wir aus dieser Versöhnung mit dir heraus leben dürfen. Und wir sagen das, wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen deine Gnade, dein Erbarmen. Danke Jesus, dass du uns in Liebe begegnest und nicht verurteilend. Gott, ich bitte dich, dass du unser Herz erfüllst mit dieser Liebe. Dass uns diese Liebe drängt, wirklich hinauszugehen. In Kelkheim, in Hofheim, in Eppstein, in unserem Landkreis, Gott. In diesem Land und bis ans Ende dieser Welt. Gott, hilf uns wirklich in Ehrfurcht vor dir zu leben. Und gedrängt von deiner Liebe. Diese Botschaft hinauszutragen, hinauszuleben. Amen.